neue Folge von Commander Kompass. Und heute wird es ein bisschen kriegerisch, denn der Krieg der Welten steht bevor. Ihr wisst ja, dass Wizards jetzt plant, neue Welten ins Spiel zu nehmen. Und das haben sie natürlich vorher auch schon gemacht, nur nicht ganz so offensiv. Aber wir haben uns deshalb jemanden dazugeholt, der sich mit dem Krieg der Welten als Film und Hörspiel und allem Möglichen, aber auch mit popkulturellen Phänomenen bestens auskennt. Wir haben nämlich nicht nur den Freddy dabei.
Servus.
Sondern auch den Marco Riesch alias Regisseur von Nerdkultur.
Hi, freut mich hier zu sein. Und ich habe tatsächlich den Original Krieg der Welten gesehen, als ich noch ein Kind war. Also ich glaube, über 20 Jahre her.
Ich beneide dich.
Ja, aber ich habe das Hörspiel nie gehört. So verrückt bin ich jetzt auch wieder nicht.
Ja, vielleicht wird man da auch verrückt. Also das hat ja die Leute damals tatsächlich wahrscheinlich genauso in den Wahnsinn getrieben wie die Ankündigung von Wizards, dass jetzt Warhammer 40k und Herr der Ringe dazukommen soll.
Ich glaube, das ist ein moderner Urban Myth. Das ist so nie ganz passiert. Das sind vielleicht ein paar Leute früher nach Hause gefahren, weil sie dachten, die Welt geht unter. Aber so viel, also es gab kein Chaos auf den Straßen.
Das Hauptding, was ich weiß, das ist die Simpsons-Parodie. Treehouse of Horror.
Aber es hat es immerhin reicht. Auch in die Simpsons geschafft. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass es wirklich übertrieben ist und nur ein paar Leute früher nach Hause gefahren sind, dann war die Ankündigung von Wizards ja sogar schlimmer. Denn ich glaube, da haben Leute Mistgabeln rausgeholt.
Für viele schlimmer. Also ich glaube, darüber müssen wir reden, ob das wirklich so schlimm ist.
Ja, genau. Das ist natürlich alles immer höchst subjektiv, aber das wisst ihr, denn wenn unser Fritz nicht dabei ist, der ist heute nämlich irgendwo anders, vielleicht haben wir ihn auch gefesselt und im Keller verstaut, dann haben Freddy und ich freie Bahn und dann ist es meistens so, dass wir auch über seltsame Dinge meckern, wo Fritz sagen würde, hey, 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 ruhig.
Ja.
Aber jetzt haben wir dich dabei, Marco. Wird sich rausstellen, ob du der zügelnde Part bist oder jemand, der noch ein bisschen Benzin ins Feuer gießt.
Du hast doch mit mir Magic gespielt, du weißt doch, wie das ist.
Ja, das stimmt allerdings.
Benzin.
Denn das haben wir noch gar nicht verraten. Das wissen Leute, die früher auf Twitch Magic Nights geguckt haben, natürlich schon längst, aber nach Maurice ist jetzt mit Marco unsere Magic Nights Runde einmal komplett beim Commander Kompass gewesen. Marco war damals unser örtlicher Schwarzspieler mit ganz vielen Vampiren und anderem Kram.
Uiuiui. Ja, quasi der Gegenpart zu dir, der Gegenpol. Und gleichzeitig, ich glaube, Maurice großer Nemesis und umgekehrt.
Ich hau einfach alle platt.
Das stimmt, Freddy ist bei uns nämlich tatsächlich der CEDH-Spieler. Das heißt, also ich habe schon gegen Freddy gespielt und der würde unser beiden Decks komplett vernichten wahrscheinlich mit einer Hand auf dem Rücken.
Naja, wenn ich halt das richtige Deck baue. Alternativ habe ich natürlich noch zügelnde Dinge wie Torbran, womit ich euch halt nur verbrenne.
Natürlich, es ist immer schlimm, Marco. Mehr musst du gar nicht dazu wissen.
Alles klar.
Aber wir haben ja auch ein Hauptthema eigentlich, denn es geht ja heute eben, wie gesagt, um den Krieg der Welten. Es geht so ein bisschen drum, wie cool ist es, wenn Wizards sich für ein Set bei einem popkulturellen Vorbild bedient? Wie stark darf so eine Anlehnung sein? Und ab wann wird es cool? Ab wann wird es uncool? Und natürlich, weil der Start von Strixhaven bevorsteht, der ist ja jetzt schon Ende April, wollen wir auch ein bisschen Strixhaven da einordnen. Denn das ist ja quasi das Harry Potter von Magic.
Das ist ja witzig. Also es geht um die verschiedenen Kulturen. Du hast den Typ von Nerdkultur eingeladen. Sehr interessant. Guter Call.
Und du hast mich eingeladen, wenn es um Hexen geht und Hexenverbrennungen. Da bin ich der Experte
im Verbrennen. Aber du bist immer auf der Seite, der oben auf dem Pfahl steht und angebunden ist. Aber ja, sag doch mal, jetzt, ich kann ja vielleicht kurz einsteigen. Ich vertrete jetzt, also meine Meinung ist, ich finde alles cool, was irgendwie mit Geschichte und Mythologie zu tun hat. Aber da Fritz nicht da ist, vertrete ich jetzt einfach mal so als Advocatus Diaboli den und sag halt, also im Grunde ist ja jede Hommage schon ein bisschen zu viel, wenn man da faul ist, denn Innistrad ist halt Gothic Horror und das ist irgendwie langweilig und Theros, das ist halt griechische Mythologie, das ist auch langweilig, das ist halt so Holzhammerzeug, wer soll das denn schon brauchen? Dann lieber was Eigenes wie Dominaria. Shoot.
Naja, ich wollte dazu sagen, dass es ein bisschen komisch ist immer mit diesen ganzen Sets, die sehr viel Einfluss von außerhalb sitzen, weil natürlich könnte man sagen, ja, was ist gotischer Horror, aus was ist denn die und diese Epoche entstanden, aber sehr viele Dinge sind auch in der Geschichte und sonstiges aus Parodie entstanden und Designs, also Popkultur und Magic the Gathering haben schon immer so ihren Intermix gehabt, sagen wir jetzt halt mal, wenn ich Tim sag als Effekt, der Prodigal Sorcerer, Für Leute, die es nicht wissen, Tim ist eine Anspielung auf Monty Python und der Zauberer oder die Enchanter Tim. Und der pinkt halt, also der macht halt, der kann halt tappen, für um einen Schaden zu schießen. Aber es ist aus der Popkultur entstanden. Magic ist in gewisser Weise Popkultur. Und dass man dann auch Anspielungen oder sonstiges oder Inspiration aus gotischen Horror und Terrors, ja, griechische Mythologie zieht, das ist einfach natürlich, mehr oder weniger.
Also meine Antwort wäre, Magic war noch nie ohne Hommage. Also, weil selbst wenn du die Rassen guckst, Elfen und so weiter, woher haben wir denn das Bild, das wir von den Elfen haben? Das moderne Bild der Elfen kommt von den Elben in Herr der Ringe. Also vorher waren Elfen kleine Helferlein, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll. Und was J.R.R. Tolkien vor 70 Jahren gemacht hat, war auch nichts anderes, als die Sagen Mitteleuropas auch irgendwie zu übersetzen für seine eigene Vorstellung von einer Fantasy-Welt, die auch noch irgendwie auf Südafrika basiert. Und nicht Neuseeland tatsächlich. Aber jetzt denken wir, es ist Neuseeland. Aber Herr der Ringe hat er zu Teilen eben in Afrika geschrieben, als er dort war und sich davon hat inspirieren lassen. Also an für sich ist alles, was in der Fantasy passiert, egal in welchem Roman, egal in welchem Film, egal in welchem Kartenspiel, ist immer aufeinander aufbauend. Das war noch nie anders. Das ist, es ist leicht zu sagen, die sollen sich was Eigenes ausdenken, aber nichts in der Fantasy in den letzten 100 Jahren war wirklich komplett eigen. Das hat immer aufeinander aufgebaut. Und insofern ist das kein valider Kritikpunkt für mich bei den Welten. Das alleine reicht nicht. Die Frage ist es zu sehr abgeguckt? Also, wir werden ja später noch mal über Strixhaven reden. Also, Strixhaven, das schreit so sehr Harry Potter, dass es schon fast ein Plagiat ist. Also, ich sag mal so, wenn es Lego-Klemmbausteine wären, dann würden die Anwälte schon da sitzen und die Bleistifte spitzen. Das ist ein bisschen schwierig.
Und Hommage, also passiert ja auch nicht von irgendwoher, weil du sagst Fantasy, aber ganz ehrlich, weil gotischer Horror erwähnt wurde, es gab auch gotische Liebesromane und die wurden auch stark parodiert von zum Beispiel Jane Austen und ihre Werke, und kein Schwein in der heutigen Zeit hat überhaupt eine Ahnung, dass das eine Parodie ist, weil es selbst sich so etabliert hat. Oder die meisten Leute bloß irgendwelche beschissenen Jane Austen-Verfilmungen kennen, also die aus Original, was ich mal kontrovers als ganz okay einstufen würde. Und es gibt immer irgendwo eine Hommage, und das brauchen wir auch zum Entwickeln.
Dieses Popkulturrad kannst du halt ewig weiterspinnen. Klar war 1977 Star Wars eine Revolution für das Kino, um wie Blockbuster funktionieren, aber gleichzeitig waren da Western-Elemente aus den 50er Jahren drin, aus den Samurai-Filmen der 50er und 60er Jahre. Sehr inspiriert vom Handlungsablauf beim Herr der Ringe tatsächlich. So, und George Lucas hat da auch nicht so viel neu erfunden, wie man meinen würde. Der hat halt einfach alles zusammengemixt, und so funktioniert Fantasy, egal ob im Weltraum oder eben auf dem Planeten, auf einem Planeten. Die Frage ist, ich meine, also wir reden ja über, wie heißt es nochmal, Universes Beyond. Ich muss das selber nicht nochmal nachgucken.
Universes Beyond.
Universes Beyond, das ist auch etwas, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, zusammen mit Walking Dead, will ich auch erstmal so, oh nein. Wirklich? Das passt ja mal gar nicht. Und dann hat mich Jochen eingeladen für die Runde hier, und dann habe ich erst erfahren, was das nächste in Universes Beyond ist. Das heißt, es ist nur so mitgeschwommen, weil es, glaube ich, der Professor auf seinem YouTube-Channel kurz erwähnt hat, aber das ist bei mir da rein und da wieder raus. Und zwar, dass eben Herr der Ringe dazu kommt und Warhammer. Und ich las es und dachte, oh, Warhammer, cool, das passt. 40k. Oh, oh. Ja, das spielt ja auf verschiedenen Planeten. Das kann ich mir schon wieder nicht vorstellen. Also initial denke ich dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sci-Fi, nee, auf gar keinen Fall. Und dann fällt mir wieder ein, aber das mit den Monstern, mit den Kaiju-Monstern, hatten sie doch eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Und da war ich sehr happy damit, tatsächlich. Ich mochte, dass das eine Karte sowohl Mothra sein kann aus den Godzilla-Filmen, oder eben, ich weiß gar nicht, wie die Karte
Lumineth
Standard heißt.
Lumineth Broodmoth.
Ja, genau. Passt ja auch ganz gut zu Mothra dann. Ja. Und das fand ich, das hatten sie ganz schön integriert. Und dann zu sehen, dass Warhammer 40k als Commander-Decks, als Precons kommen soll, das fände ich ja auch wieder ganz nett. Also wenn ich jetzt an uns beide denke, Jochen, wir haben ja eine Playgroup, also kommt immer doch auf die Playgroup an, ne? Also wenn ich jetzt mit dir spielen würde, Freddy, dann hätte ich schon wahrscheinlich schon gar keinen Bock. So, wenn du mit CEDH um die Ecke kommst, dann könnte ich auch mit meinem besten Deck anwackeln, habe ich keinen Bock.
Der Jochen hat ein bisschen übertrieben.
Wenn ich mit Fritz und Maurice spiele, nehme ich natürlich auch kein schwaches Deck von mir. Dann wird halt Carrick rausgeholt oder Yawgmoth. Na, dann spiele ich halt mit meinen Lieblingsdecks. Aber wenn ich jetzt mit Jochen und unseren Freunden Bibi und Sandro und Sebastian spiele, dann spielen wir auch gerne Precons oder eben Flavor-Decks. Wir spielen hauptsächlich Precons und Flavor-Decks. Sandro zum Beispiel hat nur Precon-Decks und die kennt er noch nicht mal. Macht quasi Ene, Mene, Mu und nimmt irgendeins von den 12, die er hat. Ja. Und da würde ich gerne ein Warhammer-Precon-Deck mit denen spielen. Da wäre ich sofort dabei. Da habe ich sogar Lust drauf. Dann ist mir das egal mit dem Magic Lore, weil das ist einfach ein schöner Spieleabend mit Freunden. Und wenn man das aus der Perspektive sieht, die sie ja wahrscheinlich haben, dass sie eben Warhammer-Spieler zu Magic the Gathering holen wollen, die es bisher gescheut haben, oder Magic the Gathering-Fans, die eben auch Warhammer-Fans sind, auch einmal was anderes bieten wollen, dann finde ich das gar nicht so schlecht.
Ich muss übrigens natürlich zu Freddys Ehrenrettung sagen, dass Freddy nicht nur böse Halsabschneider-Decks baut, sondern Freddy auch sehr gut. Ich glaube, auch Freddy wäre zum Beispiel jemand, der könnte guten Precon für Warhammer designen, weil das ist halt, weißt du, wenn man die Range hat, dass man sehr stark ist, oder dann kann man natürlich auch nach unten gehen. Aber darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Es war ja auch im Grunde so ein bisschen die Frage, ab wann ist denn der Punkt erreicht, wo man als Fan sagt, na, okay, es ist halt jetzt, das ist schön, ich mag Warhammer 40k, das ist natürlich bei Universes Beyond ist der Punkt für mich relativ klar, weil da heißt es halt nicht, ab wann ist der Punkt erreicht, dass es mir zu viel Warhammer 40k wird, weil das startet halt mit 100% Warhammer 40k und das mag ich oder ich mag es nicht, dann kann ich sagen, okay, kaufe ich oder kaufe ich nicht, aber wenn du zum Beispiel mal an Eldraine denkst, da haben ja viele Leute sich beschwert, dass man eben wirklich sehr in so eine Collage von einfach sehr zusammengewürfelten Märchenbildern reingerutscht ist. Weil eigentlich ist die Welt ja sehr cool gewesen mit diesem arthurischen Reich, das eben aus 5 Höfen besteht und dann ist außenrum die Wildnis mit den Elfen. Aber was haben wir dann bekommen? Den Gingerbread Man und Cinderellas Schuh, den Glassarg von Schneewittchen, was gab's noch? Also natürlich Rapunzel, die im Turm gefangen ist, lauter sowas.
Der Beanstalk halt Giant und der Giant Slayer, also quasi beide Seiten vom, wie heißt es nochmal?
Jack the Giant Slayer heißt genau. Der, glaube ich. Genau. Ja. Also da war halt der Punkt für viele erreicht, wo sie gesagt haben, okay, also 3 vielleicht aus diesem Potpourri, das wäre cool gewesen, zum Beispiel nur König Arthur und dann halt noch Cinderella und, weiß ich nicht, den Gingerbread Man. Aber halt nicht direkt so in diese Richtung Shrek, wo halt alles auftaucht und die eigentliche Geschichte ist dann gar nicht mehr so richtig rausgekommen.
Das mag sein, aber ich glaube, für die eigentliche Geschichte hätte ich mich gar nicht so interessiert. Also ich habe auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal geschaut, welche Blocks habe ich denn damals noch gespielt. Also ich bin noch aus der Zeit, wo Blocks rausgekommen sind. Ich hab angefangen mit Magic und das habe ich jetzt erst dadurch die Recherche wieder gesehen, 99, 98 rum mit der 6. Edition. Und da ist gerade Urzas Block ausgelaufen. Das waren so die ersten Karten, die ich gesehen habe und eben die 6. Edition. Und richtig tief drin war ich dann bei den Merkadischen Masken. Da ging es dann langsam los. Nemesis und was da noch alles kam. Und da hat mich auch die Geschichte ein bisschen interessiert. Also da ging es ja auch um Rebellen und Rebellion und so. Und ich, im Nachhinein frage ich mich, woher kannte ich die Geschichte überhaupt? Also es war ja so eine Prä-Internet-Ära. Wo habe ich das denn gelesen? Ich habe auch keinen Magic-Roman zu Hause. Wahrscheinlich bei den kleinen Büchlein, die da mit dabei lagen bei manchen Sets. Aber so richtig entsponnen hat sich das für mich nie. Eher so in meinem Kopf. Ich mag immer Themen und ich mag Gefühle in der Magic-Welt. Ich lese den Lore eigentlich gar nicht. Ich finde es sogar interessant, wenn Jochen irgendwie ausschweifend wird und mir erzählt, wer mit wem verwandt ist, weil das war mir vorher gar nicht klar und da macht einiges auch viel mehr Sinn. Aber ich mag diese großen Themen und ich mochte auch diese Themenblöcke. Und das hat sich ja dann vor ein paar Jahren zerschlagen und ich habe ja auch 15 Jahre fast kein Magic mehr gespielt und bin erst vor ein paar Jahren wegen Commander zurückgekommen. Und jetzt eben viel MTG Arena, dadurch wird das wieder so präsenter für mich. Und ich mochte sehr Eldraine sehr. Und ich hatte gerade bei Eldraine das Gefühl, da hätte ich gerne einen ganzen Block gehabt. Ich meine, vielleicht geht's ja auch irgendwann weiter. Aber jetzt nur dieses eine Stück alles hingeworfen und dann hast du, siehst du mal einen Gingerbread Man, aber meistens hast du einen Hexenofen irgendwie als Gegner im Standard. Also nur wenige Sachen, die wirklich ikonisch sind, kommen dann im Standard Magic vor aus Eldraine. Und ich hatte das Gefühl, so, da ist noch so viel Potenzial, um mehr zu machen. Und ich mochte die Atmosphäre einfach. Also mir ist es gar nicht so wichtig, dass es so eine super stringente, so ein super stringentes, gut erzähltes Königreich ist, sondern von mir aus ist es halt so eine leichte Shrek-Hommage. Da gab es ja auch diesen animated Trailer dazu, diesen vorgerenderten, richtig geilen Trailer. Mit wem?
Mit Garruk. Der Typ, der dann.
War das Garruk?
Ja, der dann.
Ach, echt?
Die Frau vom Gingerbread Man auffrisst.
Das habe ich gar nicht erkannt, dass es Garruk war. Aber diese Geschichte mit Gingerbread Man und seiner Frau, das fand ich so einen geilen Kurzfilm. Und ja, hat es natürlich auch ein bisschen witzig gemacht. Also ein bisschen zu viel Shrek war da bestimmt drin. Das ist dann eine Geschmacksfrage. Aber ich hätte halt gern mehr davon gehabt und nicht dieses eine Set. Und dann kommt schon das nächste, das wieder komplett anders war. Was war danach nochmal?
Direkt nach Eldraine kam
Theros Beyond Death.
Genau, da kam Theros, ja.
Ja, das ist ein großer Bruch, finde ich, tatsächlich. Obwohl da auch, ja, Sagen eine Rolle gespielt haben.
Ich denke, da ist relativ wichtig, aber dass wir dann zum nächsten Punkt mal kurz kommen, weil da steht die Frage, ist gut geklaut besser als schlecht selbst gemacht? Und ich denke, das ist so ein Problem auch mit dieser neuen Set-Struktur, die ich schon mal angeprangert habe, dass ein Set und dann ist quasi die Welt fertig, dass alles in eins gesteckt wird. Und so was Schönes an Mercadian Masks, weil vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, weil sie dir eben vielleicht Stück für Stück erzählt war, du erinnerst dich vielleicht an einen Flavortext und es bleibt dann so im Hintergedanken. Mhm. Während du halt beim Giant Slayer, klar, es ist eine Giant Killer, glaube ich heißt er, ist eine coole Karte, die aus dieser Lore, aber was macht er effektiv? Du siehst diese Karte, die jetzt mechanisch ist sie vielleicht ganz cool, aber die erzählt dir halt nichts über die Welt, es bleibt dir nicht im Kopf. Und du gehst dann irgendwie da raus und dann ist es halt nur, in Anführungszeichen, mal eine Magic-Karte, als was halt wirklich dann diese Staying-Power hat. Und manchmal ist es zwar ganz cool, dass diese Hommagen passieren oder dass man dann eine Karte bekommt, die ein besonderes Thema hat. Theros zum Beispiel, der Dionysos dann in Xenagos the Reveler war und sowas. Und ein bisschen so diese Story vermischt, aber es kann halt teilweise problematisch sein, in der Hinsicht, dass wenn es gut ist, fällt es nicht auf, aber wenn es schlecht ist, dann fällt es sehr stark auf.
Ja, aber das ist ja bei allem. Ob das jetzt bei Margen ist es vielleicht schlimmer, das mag sein, aber ist der Lore wirklich so super wichtig? Also gut, wir sind jetzt hauptsächlich Commander-Spieler, ne? Da passt auch in einem Commander-Deck passt in der Regel gar nichts zusammen. Ja, also wenn es diese ganze Planeswalker-Geschichte nicht gäbe, also Magic, wenn ich ehrlich bin, verliert Magic für mich nicht das komplette Flair, wenn die ganzen Welten zusammen in einem großen Deck sind. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, ehrlich gesagt.
Eher ich dann schon.
Ja, du schon eher, aber selbst ich bin ja auch Flavor-Spieler. Ich spiele immer schwarz, es muss immer schwarz dabei sein. Ich habe ein Deck, das nicht schwarz ist und das auch nur, weil es sich schwarz anfühlt. Also dieses, wie heißt der Meisterspion nochmal? Ist ja egal, es ist ein Spion.
Edric.
ja, genau, Edric. So, das ist mein einziges nicht schwarzes Deck. Ich kann nicht anders, also da ist auch Flavor mit drin, warum ich Decks spiele, wie ich sie spiele. Aber ich muss da jetzt nicht so super genau drauf achten, dass alles zusammenpasst. Und ich wüsste auch nicht, welcher Commander-Spieler das macht. Nicht mal Jochen hat nur Boros-Karten. Er hat Boros-Farben in einem Boros-Deck, aber nicht nur Boros-Karten in einem Boros-Deck.
Schande über mich, aber genau so ist es.
Und Strixhaven wird dir da ja noch mehr Munition geben.
Ja, nee,
das passt jetzt auch nicht zu Boros. Boros und das Haus, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt.
Lorehold,
genau, diese Archäologen. Das passt ja nicht so 100% zusammen. Es passt zusammen, aber es passt nicht so 100% zusammen.
Ja, die einen sind halt schon sehr anders, aber ich glaube, es kommt halt dann trotzdem oft zu dieser Problem an Hülle und Fülle von Hommagen und das kann es ist, denke ich, wichtiger als man denkt. Denn wenn eine Karte einfach dann wenn eine Karte im Kopf nicht bleibt, dann wird sie halt einfach mal zur Seite gelegt oder wenn eine Karte nur als Standardkarte angesehen wird, wie der Bone Crusher Giant, wo das super relevant sein kann in EDH, dass der Text sagt, diese Runde kann kein Schaden verhindert werden. Und da kannst du dann durch den Sporefrog und so, dass trotzdem Leute umhauen und der mehrere Spieler mit seinen Sporenfrosch, der holt sich da einen ab. aber weil die Karte halt so abgestempelt ist als Teil von diesem großen Ganzen, geht die nicht nur verloren, sondern hat auch noch diesen Effekt, dass Karten aus Eldraine einfach insgesamt dann schwächer in Erinnerung bleiben, schwächer wahrgenommen werden und dann wird da gar nicht so sehr darauf gesucht. Das ist halt vor allem eine Kartensuchfrage, wo das einen großen Aspekt spielt. Und ich finde halt, es ist schon relativ wichtig, dass eine gewisse Kohärenz in einem Set ist, denn wenn sie zu sehr auseinander geht, wie bei Time Spiral, beim Original, dann kann es auch sein, dass Leute einfach kein Interesse haben, wirklich dran Booster zu kaufen, was dann halt wieder dazu führt, dass weniger im Umlauf sind, teurere Karten daraus, siehe Ixalan. Ixalan war nämlich auch sowas, was wegen seiner Ästhetik wenig gekauft worden ist. Und jetzt sind da halt Karten relativ selten aus dem zweiten Ixalan-Teil, aus Rivals. Und das,
ich fand Ixalan schon wieder ziemlich cool.
Ja, aber das hat trotzdem von vielen Leuten halt auf so Aufstoß gehabt. Und jetzt sind da so mittelmäßige Karten so bei 30, 40 Euro hochgegangen. Also das ist ein unglaublich teures Set geworden. Für nichts.
Ja, aber das macht ja für Wizards of the Coast ist das ja erstmal egal, weil sie von diesem Kartenhandel gar nicht profitieren. Ich habe ja gesagt, dass ich diese Romantik von diesen Blocks, von diesen fertigen Blocks, ja sehr mag. Was wir jetzt haben, ist ja, es gibt eben diese einzelnen Sets und wenn die gut laufen, dann kommen neue dazu. Und das ist aus einer reinen wirtschaftlichen Sicht ja total verständlich. Weil sie probieren sich aus und jedes Set ist halt komplett anders. Es muss ja auch anders sein. Wenn die sich zu ähnlich sind, dann müssten sie ja eigentlich ein Block sein. Also ist Eldraine die Märchen, Theros ist die griechische Mythologie. Kaltheim hat mir übrigens auch sehr gut gefallen bisher. Kaltheim ist eben die nordische Mythologie. Und jetzt kommt mal weg von den Mythologien einfach ein Harry Potter-Abklatsch. Und ich verstehe das aus einer wirtschaftlichen Sicht sehr. Und sie probieren sich halt aus, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und Ixalan war ja, wie kann man das sagen, südamerikanische Kolonialisierung plus Vampire? Ich wüsste gar nicht, wie ich es anders nennen soll.
Im Grunde ist es die Eroberung Amerikas mit Vampiren, damit halt wirklich klar ist, wer die Bösen sind, weil Vampire, die erkennt man sehr schnell als die Bösen, auch wenn sie in dem Fall jetzt tatsächlich nicht so böse sind wie viele andere Vampire in Magic. Und natürlich, dass man dann halt coole Piraten und auf der anderen Seite Leute hat mit Dinosauriern, wo man dann denkt, ja gut, die verteidigen ihre Heimat und die haben Dinosaurier, die können ja böse gar nicht sein. Das ist dann nur, wenn man ein bisschen dahinter guckt, ist eigentlich so, dass man die Faszination von Ixalan mehr entdeckt, was ja durchaus ein vielschichtiges Set ist.
Der Punkt war ja, es ist gut geklaut besser als schlecht selbst gemacht, weil Ixalan, also mir fällt jetzt kein direktes Vorbild für Ixalan ein, außer natürlich die wahre Geschichte in der Fantasy-Welt abgebildet. So würde es aber jedes Fantasy-Buch auch machen. Es gibt jetzt keine, also mir fällt jetzt kein Fantasy-Buch ein, von dem sie abgeschrieben haben, sondern sie haben wie jedes eigenständige Fantasy-Buch sich irgendein Vorbild genommen und haben daraus eine eigene Welt kreiert. So, und jetzt sagt ihr mir zum Beispiel, dass Ixalan nicht so gut gelaufen ist. So, da kann ja Wizards of the Coast nur daraus schließen, ja gut, dann müssen wir uns noch mehr von anderen inspirieren lassen. Wenn Strixhaven super gut laufen würde, dann würde sie das in diesem Kurs natürlich nur bestätigen. Ich glaube, man muss das immer von Set zu Set sehen, ob das, und das ist ja auch, es ist ja auch persönlicher Geschmack. Ich mag jetzt Eldraine besonders gerne. Ich habe eher das Gefühl, dass es aber nicht so gut angekommen ist. Ich mag halt die Balancing-Probleme, die es gab in Eldraine, die fand ich nicht so cool. Aber ich mochte die Adventure-Mechanik mochte ich sehr. Ich mochte es, dass mehr Sagen wieder vorgekommen sind und ich mochte insgesamt die Atmosphäre, auch wenn es teilweise zu schreckig war für meinen Geschmack. Aber insgesamt mochte ich die Atmosphäre. Ich habe es immer geliebt, einen Witch Oven auszuspielen. Ich finde es einfach geil, dass das Ding Witch Oven ist und dass du damit Essen herstellst, wenn du für Kreaturen opferst. Das ist so geil! Da geht wirklich so Märchen Marco, der Hänsel und Gretel erzählt bekommen hat, als er 4 oder 5 war, von seinem Papa vorgelesen, der geht hier komplett drin auf, dass ich einen Witch Oven ausspielen kann. Und das ist toll.
Ich hätte gedacht, Eldraine wäre eins der bestverkauften Sets die letzten Jahre. Das ist ja sogar vom Printrun ausgelaufen, bevor überhaupt die 2 Jahre um waren, glaube ich, ja.
Da dann hoffe ich, dass wir dahin zurückkehren.
Ja, aber ich denke auch, dass dann dieses Oko-Push und sonstiges auch mitgenommen wird. Also nicht bloß die Hommage, sondern wenn sie quasi sich nicht zügeln und die Designs dann so hart machen, dass auch dann noch mehr Okos passieren werden. Ein bisschen.
Dann ist halt die Frage, ist Eldraine für euch geklaut oder nicht geklaut? Ist es für euch selbst erfunden oder ist es geklaut? Ich finde, das ist gar nicht so leicht zu sagen bei
Eldraine. Ist es auch nicht bei Eldraine. Ich finde, Eldraine hat einen Ansatz zu einer sehr schönen Hommage tatsächlich. Habe ich ja schon kurz erwähnt mit diesen arthurischen Legenden. Es ist dann für mich zu viel klar erkennbare, aber eigeninterpretierte Märchenwelt, wie ich ja gesagt habe. Nur den Gingerbread Man plus Arthur plus irgendwas anderes. Das finde ich okay, weil da kann ich Märchen drin erkennen. Aber ich möchte halt eigentlich schon, dass sich das zu einem Ganzen zusammenfügt. Ich will nicht immer so, also ich bin ja, wie alle Leute, die Magic spielen, das unterstelle ich euch jetzt mal, ich mag nicht das Gefühl, dass ich schlau bin oder mich zumindest so fühle. Und ich möchte halt nicht mit der Nase so draufgestoßen werden. Guck mal, da ist ein Märchen. Guck mal, da ist ein Märchen. Falls du es noch nicht gesehen hast, da ist auch noch ein Märchen. Und wenn du zwei weiterläufst, ist da auch ein Märchen. Da möchte ich halt als Spieler mich so ein bisschen gebauchpinselt fühlen und sagen, ja, ich habe das selber natürlich entdeckt, wo die Hommage steckt. Ich bin ja belesen. Da muss man nämlich direkt sagen, dass das jetzt Hänsel und Gretel ist.
Das ist ein interessanter Punkt, den ich gerne für Strixhaven später nochmal aufgreifen würde. Und wie geht's dir da, Freddy?
Also,
geklaut oder nicht geklaut?
Ich sag nicht geklaut, weil die Grimm-Märchen so sehr quasi Teil Popkultur, Teil Eigengeschichte sind, dass ich eigentlich Disney in dem Fall sogar ignoriere, weil es vorher schon eigentlich ein Riesending war, insbesondere halt in Europa. Und ich meine auch Max und Moritz und sowas ist davon mit inspiriert.
Plus die Grimm-Brüder haben es ja selber auch nur abgeschrieben. Ich meine, ja, die haben ja nur aufgeschrieben, was andere Leute ihnen erzählt haben.
Genau.
So viel Selbstleistung ist da gar nicht dabei, außer dass sie von Dorf zu Dorf gewandert sind.
Ja, die hatten halt gute Füße.
Eldraine an sich nicht abgeschrieben, aber ich würde dann trotzdem behaupten, dass Eldraine zu viele Designs hatte ineinander, dass das eine Welt ist, die sehr vergesslich ist. Und wo ich auch nicht denke, dass wir wieder da zurückkehren, weil quasi alle Ideen an eine Wand geklatscht worden ist. Und wenn man irgendwas davon aufheben möchte für ein zukünftiges Set, sich das ein bisschen verwehrt, weil man dann so viele offene Stränge hat, die man entweder liegen lassen kann, und ich sag da Plotholes matter, beziehungsweise diese Stränge mattern, und dann müsste es nächste Set halt quasi ähnliche Dinge aufgreifen. Und das hat man eben mit Innistrad, das hat man auch mit den Return to Innistrad als erstes. Das ist nämlich ein Set, das ich gar nicht mag, das Return to Innistrad. Das hat mich nämlich damals, also ich habe während der Zeit nicht wirklich aktiv gespielt, aber ich bin hinterhergegangen und habe angeschaut, und es sind solche Designs und dieses Ganze mit diesen Emrakul, die Eldrazi kommen und so, das hat für mich alles so überschattet, und die Karten, die dann zu Innistrad erinnern sollten, waren alle solche extremen Abklatsche von dem, was davor gekommen ist, dass ich das zweite Set einfach bloß eine Karte nennen kann, also Emrakul und Imprisoned in the Moon vielleicht und Tide is a Tracker. Das sind so drei Karten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Der Rest ist bei mir komplett unter den Tisch und ich will gar nicht mehr nach Innistrad zurück. Das hat irgendwie den ganzen Flavor für mich gekillt, dass ich auch jetzt die zwei noch kommenden Innistrads jetzt einfach keinerlei Interesse habe, wirklich.
Aber ich möchte mal auf deinen Punkt zurückkommen, dass du gesagt hast, die werden nicht zu Eldraine zurückkehren wegen dem Lore. Und ich sage es genau andersrum. Wenn du mir sagst, dass Eldraine sich sehr gut verkauft hat, dann kommt das garantiert. Du musst ja nur, also jeder Manager kann zum Team hingehen und sagen, okay, wir brauchen noch mal Eldraine, das hat sich super verkauft, denkt euch was aus. Und ganz ehrlich, in 2000 Jahren Menschheits- und Märchengeschichte gibt's da noch mehr als genug Futter, um irgendwas zu machen. Ja, und außerdem kann man ja eine Geschichte weitererzählen. Du kannst das Reich weiterspinnen. Wir können noch 1000 andere Sachen mit dem gleichen Hexenofen machen. Ja, dann macht er halt noch was anderes. Dann wird halt die Hexe eingesperrt und ist eine komplett andere Karte. So, wobei also, das, da kann ich mir ja sogar Karten ausdenken. Das geht weiter. Das muss nicht aufhören. Wenn es gut verkauft hat, wird es weitergemacht. Das ist das Interessante an der Strategie.
Es wäre, glaube ich, sogar eine Chance für jetzt ein Set, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Eldraine, dass man aus dieser Hommage-Ebene rauskommt, weil wenn man jetzt sagt, okay, zweiter Besuch in Eldraine, wir haben euch alle gekriegt damit, dass wir euch Märchen gezeigt haben und jeder von euch kennt König Artus und seine Tafelrunde. Jetzt ist es so, jetzt gehen wir aber mal tiefer in die Welt rein und dann, also das ist ja meine Hoffnung immer, dann wird ja aus einer Hommage oder vielleicht sogar geklaut, was jetzt keiner von uns dafür gestimmt hat, aber da wird dann auch mal was Eigenes draus, weil zum Beispiel, wenn man, ich habe jetzt hier auch als Beispiele für gute eigene Welten Amonkhet genannt, und Amonkhet ist im Grunde das alte Ägypten. Das ist also, jeder kennt die Pyramiden und dass die Götter da Tierköpfe haben. Aber und natürlich auch, dass die Leute mumifiziert werden und so ins Nachleben kommen sollen. So viel, so Hommage. Also klar, wie bei Theros im Großen und Ganzen. Aber die Geschichte von Amonkhet ist dann so clever umgedreht worden mit dieser Pervertierung des Totenkults und dass da einfach nur jemand dahinter sitzt, der die Mumien halt braucht, weil er untote Soldaten haben will. Und die ganzen Götter sind Gehirn gewaschen und dienen einem oberen, dienen dem Pharao, obwohl der einfach nur ein Monster ist und die irgendwann mal vor zig Jahren reingelegt hat. Das ist halt das, was ich mir dann auch bei sowas wie Eldraine wünschen würde. Man hat den Weg, den man erstmal beschreitet mit den vielen Märchen. Das ist auch cool, wenn man die mag. Und dann kann man da was Eigenes draus bauen. Und das fände ich halt geil. Da hoffe ich immer drauf.
Du hast auch was Wichtiges gesagt. Natürlich kann man Arthur weiterspinnen. Also überleg doch mal, wie viel König-Arthur-Verfilmungen es gibt. Also man könnte sagen, da ich einen Film-YouTube-Kanal betreibe, habe ich besondere Ahnung von Filmen und ich könnte nicht alle aufzählen, nicht mal ansatzweise. Ich krieg vielleicht 5 bis 10 zusammen, so aus dem Stegreif. Aber es gibt Artus-Verfilmungen wahrscheinlich. Also wenn es 40 gäbe, würde es mich nicht wundern. Das ist halt rechtefrei, deswegen kann jeder damit machen, was er will und kann. Also wahrscheinlich hätte die Sowjetunion alleine schon 10 gemacht, die irgendwann alle auf YouTube landen werden und die haben wir nur bloß noch nie gesehen. Und das kann man ewig weiterspinnen, wenn man möchte. Also wenn es erfolgreich ist, dann geht's halt weiter. Und ich kann es ihnen auch nicht verdenken, weil offensichtlich wollen wir es dann auch. Und da geht es eben nicht nur um Mechanik, da geht es auch um Flair, um Flavor. So bin ich auch in Magic eingestiegen. Und der Urzeitblock und die merkadischen Masken war eigentlich ein ganz cooler Einstieg, muss ich sagen.
Ich meine, wenn wir wirklich auf Eldraine gehen, dann fände ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man halt wirklich einen Twist macht. Man könnte ja zum Beispiel diese Welt dann trotzdem irgendwie verzahnen, indem er zum Beispiel den Fokus auf Robin Hood legt und dann halt wirklich diese ganze Menschheit als eigentliche Monster hat und diese ganzen Fabelwesen sind eigentlich dann die Guten, dass man diesen Twist hat. Das wäre auch okay, aber dann weiß ich halt trotzdem, dass die Hälfte, oder ich bin mir dann ganz sicher, dass dann trotzdem die Hälfte des Sets so, hier ist jetzt halt der Wolf und die drei Schweine, die zusammenarbeiten. What?
Ja, du kannst da alles machen. Denk nur mal an den Robin Hood-Film von Ridley Scott mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Das war ja, habt ihr bestimmt gesehen, ne? Der war ja so ein bisschen Gladiator-mäßig. Der Film war auch nicht ganz so gut, hat aber ganz gute Momente. Und ich habe mich da lange gefragt, wie das sein konnte, aber nee, andersrum. Ich hab den Film gesehen und war enttäuscht, weil ich schon die Diskussion im Vorfeld kannte. Der Film hätte nämlich ursprünglich Nottingham geheißen. Und die Idee war, dass Russell Crowe den Sheriff von Nottingham spielt, aber die ganze Geschichte aus der Perspektive dessen, der unglücklich in Marion verliebt ist. Und dann kommt dieser Typ vom Krieg zurück, Robin Hood, und nimmt sie ihm weg. Und er ist eigentlich auch ein Held der Geschichte und genauso gegen Prinz John wie Robin Hood. Aber er muss für Prinz John arbeiten. Das war die Idee dahinter. Und sie haben es aber nicht zum Laufen gekriegt in den Drehbüchern. Und haben dann relativ kurz vor Produktionsbeginn haben sie die ganze Geschichte umgeschmissen und einen Robin Hood-Film draus gemacht. Einen ganz klassischen Robin Hood-Film. Und haben den etwas zu kräftig geratenen Russell Crowe in Strumpfhosen gesteckt. Das hätte, wenn er der Sheriff von Nottingham gewesen wäre, also mit dem Mantel und der schweren Rüstung und alles so Gladiator-mäßig übers Schlachtfeld reitet, das hätte funktioniert. Aber ihn in Strumpfhosen stecken und einen Bogen in die Hand zu drücken, das funktioniert nicht. Und ich will damit nur sagen, man kann aus der einen und selben IP kann man 1000 verschiedene Sachen machen. Und deswegen, das gilt eben nicht nur für Eldraine, das gilt für alles. Das kann man alles weiterspinnen. Sie werden das weiterspinnen, was funktioniert und was die Leute wollen. Deswegen ist man ja zurück nach Zendikar.
Aber
deswegen kommt immer wieder Ravnica. Ravnica ist zum Beispiel auch jetzt eins mein absoluter Lieblingsblock, glaube ich.
Das
glaube,
die hätte Gilden, ich auch noch genannt.
Das ist fantastisch.
Weil Ravnica.
Und wie sehr ist das geprägt von Osteuropa? Ich meine, das ist einfach Osteuropa. Ist das jetzt geklaut oder ist das nur Marsch? Was ist es?
Aber das ist wahrscheinlich ja eigen genug. Gut zusammengefasst. Also Ravnica ist halt, natürlich ist es Osteuropa, aber niemand vorher kam auf die Idee, dass man alles so kondensiert, dass man sagt, okay, wie würde denn jetzt Prag aussehen, wenn es so groß wäre wie der gesamte Ostblock? Das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Mhm. Natürlich, da sind sehr viele osteuropäische Kultureinflüsse drin. Mhm. Auch genug, dass man die, wenn man sich damit gar nicht auskennt, erkennt. Weil so jeder weiß, was ein Senat zum Beispiel macht. Es ist ja, wir haben schon lange keinen Senat mehr eigentlich. Also natürlich gibt es noch Institutionen, die so heißen. Aber was der Senat ist, das weiß halt im Grunde jeder auf der Welt. Es ist auch egal, ob du in dem Land einen hast oder nicht. Mhm. Und das wird dann verfremdet mit diesen osteuropäischen Elementen. Das wäre für mich halt immer ein Beispiel für eine gute eigene Welt, weil natürlich kann kein Schöpfer außerhalb der Welt, in der er lebt, was schaffen. Also das ist ja nahezu unmöglich. Das ist
Lass uns doch mal Ravnica als Übergang zu Strixhaven nutzen. Weil was Ravnica auch gut gemacht hat, was es ja so toll macht, ist ja, du hast zum einen diese schöne eigene Fantasy-Lore, die sie sich gebaut haben, als Hommage auf Osteuropa. Und gleichzeitig haben sie es spielmechanisch super integriert, indem die Gilden eben beliebte Farbkombinationen widerspiegeln. So, das ist das Beste aus Magic, Ravnica. Und jetzt hast du Strixhaven, die sich eindeutig bei Harry Potter bedienen und dann die Häuser aus Harry Potter nutzen, um wieder neue Gilden aufzumachen, beziehungsweise die alten wiederzubeleben. Ich meine, so neu ist das ja eigentlich gar nicht. Und es unterscheidet sich auch nicht so sehr von Ravnica, aber es ist jetzt alles so Harry Potter-mäßig drüber gestülpt. Und dann wäre doch hier die Frage, ist es jetzt eigenständig genug und also funktioniert das als nette Hommage an Harry Potter? Oder ist das so dreist geklaut, dass es einen schon ankotzt? Wie geht's da euch?
Da haben wir in der letzten Folge was gehabt und ich find's teilweise echt, dass es mich ankotzt. Ich kann manche Karten einfach nicht mögen, wie es Strixhaven Stadium, was an sich eine schöne Karte gewesen wäre.
Da habe ich auch drüber nachgedacht. Die gleiche Karte hasse ich auch, ich bin bei dir.
Ja, und es ist halt quasi nur Quidditch. Es ist halt, da haben wir halt schon gesagt, so, ja klar, irgendwo ist diese Levity und dieses Schöne von Harry Potter zwar auch ganz nett zu haben, aber ich meine, wenn im gleichen Set wie bei Rip Apart Leute wirklich aus der Existenz rausgeschrieben werden und innerlich verbrennen, dann will ich nicht unbedingt da das Quidditch-Spiel haben und dann dadurch gewinnen, weil ich halt besser Punkte oder den Schnatz gefangen habe oder was auch immer. Und ich habe wirklich mit.
Ach so, spielmechanisch stört dich das jetzt?
Nein, das ist beides.
Beides,
okay.
Und das halt einfach die Idee dahinter ist, so, ich habe dir jetzt halt die Hucke voll gekauft, aber du bist besser im Fußball, also verliere ich. Ist halt schon irgendwie ganz weird. Und
ich finde es halt kackendreist geklaut. Das ist kackendreist geklaut von Harry Potter. Ich meine, Harry Potter ist ja auch nur Coming-of-Age-Internatsgeschichte in England angesiedelt. Also englische Internate und dann auch wie die Universitäten ja auch miteinander konkurrieren, was man dann bei diesem Trimagischen Turnier ja ganz gut sieht. Und klar, es gibt Universitätssport wie Wettrudern oder sowas, was sich halt etabliert hat. Und da hat J.K. Rowling eben draus Quidditch gemacht, eine auf fliegenden Besen Fußballvariante mit Regeln, die sich nur jemand ausdenken kann, der niemals einen echten kompetitiven Sport gespielt hat. Aber also ich meine, wie kann das sein, dass es reicht, den Schnatz zu holen? Ist egal. Zufallselement. Man stelle sich vor, ein Fußballspiel würde so entschieden werden. Ist egal, was ihr macht, solange der nackte Flitzer am Spielfeldrand den Schnatz fängt, dann hat Bayern auch verloren. Ist egal, wie viele Tore die schießen. Das ist doch wirklich albern. Egal. Was ich sagen will, ist, das ist einfach Quidditch. Diese Stadium-Karte, es sieht aus wie Quidditch, es ist offensichtlich Quidditch. Das ist zu viel. Wenn man jetzt einen anderen Sport als Äquivalent gehabt hätte, okay, aber das ist einfach Quidditch. Und statt einen sprechenden Hut gibt es halt ein sprechendes Buch, weil nochmal ein sprechender Hut wäre, das war sogar denen zu dreist. Und also das ist, ich weiß nicht, ich kann das, ich finde es schrecklich, dass sie das so gemacht haben.
Es ist ja
die Idee, dass sie eine Zaubererschule machen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Why not? Wir mögen Harry Potter, wir wollen offensichtlich sowas. Wir wollen gerne, warum nicht eine coole Internatsgeschichte? Aber dann, dass man 1:1 Harry Potter macht, wo man wirklich das Gefühl hat, ja gut, dann machen wir noch phonetisch ähnliche Häuser, dann ist eben Slytherin Silverquill und so. Das ist zu dreist. Das ist wirklich zu dreist.
Und nicht nur ist es dreist, es ist ja nicht die einzige In-Your-Face-Hommage an Harry Potter. So, dieses Confront the Past, das ist eine Lesson-Karte, wo Liliana in ihrer in den Spiegel schaut und dann die innersten Dings sieht, also quasi wie Gideon sie gerettet hat. Und ja, klar, also wir sehen auch quasi, es gibt ja quasi eine ähnliche Szene in Harry Potter, direkt wo Dumbledore reinschaut und dann sieht auch der Dumbledore-Äquivalenz, dass Liliana das halt jetzt sein soll. Und ein bisschen haben es abgeändert, aber eigentlich nicht wirklich. Das ist halt das Problem hier. Also, es ist legally distinct. Wir sind legally distinct Harry Potter.
Es ist halt so dreist, dass ich mich wirklich frage, ob das vielleicht daraus entstanden ist, dass sie eigentlich eine Harry Potter-Koop machen wollten. Dass es eigentlich Universes Beyond Harry Potter geben sollte. Und dann ist Warner im letzten Moment abgesprungen, weil Harry Potter gerade doch ein bisschen schwierig mit J.K. Rowling und so, da muss man aufpassen, was man released. Also machen wir erstmal nicht, sagen wir ab. Und dann hat sich Wizards gedacht, ach, fickt euch, wir machen es trotzdem.
Ich glaube, die wollten eher ein Supplemental-Produkt rausbringen, wie einen Secret Lair und das dann super pushen damit.
Meinst du, es kommt noch?
In nicht mehr, aber ich schätze, das war der originale Plan, bevor das Ganze mit J.K. Rowling war.
Ach so, ja, okay. Ja, das würde Sinn ergeben.
Jetzt bin ich ja in der Rolle, dass ich von euch beiden, normalerweise bin ich ja auch ein grumpy old man und schlage immer auf alles drauf. Aber ich finde ja tatsächlich, dass Strixhaven, abgesehen von, also natürlich, zum einen mag ich das Stadium, weil das halt eine lustige Art ist zu gewinnen. Und ja, ich erkenne auch, dass es Quidditch ist, aber es hat mich da nicht gestört. Aber ich finde nur, dass eben bei Strixhaven, dass es eine gewisse Balance gibt. Und deswegen bin ich da nicht so hart mit dem Set, weil zum Beispiel das Silverquill, dass das im Grunde 1:1 aus der Harry-Potter-Welt kommt, das sehe ich schon auch mit diesen Magier-Duellen. Das ist ja im Grunde dieser Duellisten-Club von Gilderoy Lockhart, was die machen. Das ist ja einfach nur, das ist ja nicht, also so Battle-Magic, das ist ja nicht neu. Das ist halt, was die da tun. Die sind cool angezogen, die stellen sich dann zu zweit auf und dann beleidigen sie sich kreativ mit ein paar Zauberstab-Gefuchteln und einer verliert halt am Ende. Das ist mir schon ein bisschen viel, aber das wird halt ausgeglichen durch was wie Lorehold, weil zum Beispiel Haus Lorehold, das würde ich jetzt nicht in Harry Potter finden, weil das sind ja im Grunde schon ernsthafte Gelehrte. Also es sind ja im Grunde Historiker und Archäologen. Und das gibt's halt bei Harry Potter nicht. Weil bei Harry Potter ist Wissenschaft eigentlich immer, dass man irgendjemanden, der gerade von einem bösen Zauberer angegriffen wird, hilft, indem man eine Ganzkörperklammer auf jemanden draufzaubert. Das ist ja so Harry Potter-Wissenschaft. Deswegen ist da für mich die Balance ein bisschen gewahrt, weil sie halt auch Dinge eingebaut haben, die ich bei einer wirklichen Magierschule schon eher erwarten würde, wo ich dann sagen muss, das ist eigentlich cool, dass man halt nicht nur sagt, ja, du bist jetzt hier 15 geworden, es reicht, wenn du den Zauberstab gerade halten kannst, vier Wörter sagst und dann piu piu und ein paar Leute weglaserst, sondern wenn du in Haus Lorehold beispielsweise bist, dann musst du halt auch einfach Archäologie beherrschen. Da musst du auch rausgehen und musst dreckig werden auf einer Ausgrabungsstelle.
Ja, ich habe jetzt noch mal eine Karte gepostet und das ist die Stinging Study. Das ist so mein Problem in einer Karte, die kam nach den Lorehold-Ding raus. Das ist eine 4-Mana, ein Schwarz, Instant. Du ziehst X-Karten, wo X die Mana-Value des teuersten eines Commanders in deiner Command-Zone ist oder auf dem Spielfeld. An sich finde ich, das ist eine sehr geile Karte, cooler Card-Draw, designtechnisch nice. Aber ich werde halt nie Harry Potter davon wegdenken können, weil auf den Artwork muss jemand quasi schreiben und ihn wird das, was er schreibt, in die Haut eingeritzt, so wie, genauso wie Harry Potter, das ist im Orden des Phönix, glaube ich, oder?
Von Dolores Umbridge, ne? Das ist
genau,
das,
genau. Und es ist halt 1:1 diese Situation und ich werde es halt nie wegdenken können. Ich werde es nie wirklich als Magic-Karte betrachten können, weil ich jedes Mal denken muss, hey, das ist Harry Potter. Und das reißt mich dann ein bisschen so ästhetisch auf der Welt und irgendwie will ich einfach was anderes da drauf sehen, weil ich immer, jedes Mal, wenn ich diese Karte spielen werde, werde ich die zu 100% damit assoziieren. Und ich kann gar nicht anders als das.
Was ich halt nicht verstehe, ist, was will es eigentlich sein? Will es eine nette Hommage an Harry Potter sein, aber eine eigene Zaubererwelt? Oder will es einfach Harry Potter, also kackendreist Harry Potter sein, nur alles heißt anders, weil es nicht anders geht? Weil ich weiß, ihr habt ja zum Beispiel die Videos gesehen, die es dazu gibt. Also gibt es auch ein animiertes Video mit dem von Lorehold, dem Gilden, ich weiß nicht, kann man Gildenmagier sagen? Ich weiß gar nicht, den Anführer.
Dem Dekan. Eine
Art Indianer. Dekan.
Ich glaube, es sind immer die Dekane, Dekan, die das vorstellen.
Ja, es ist eigentlich ein Dekan. Das ist halt ein sprechender Elefant, aber als Indiana Jones verkleidet. Dadurch kriegt das Ganze halt so eine Parodiestimmung. Aber ich hatte bei den Karten selber nicht den Eindruck, dass sie eine Parodie sein sollen. Das Marketing drumherum suggeriert mir aber, dass das eine Harry-Potter-Parodie ist, plus Indiana Jones. Also was ist es eigentlich? Ich meine, wie nehmt ihr das wahr? Ist das jetzt ein eigener Lore oder ist das eine Parodie?
Ich sag, das ist keine eigene Lore. Das ist für mich halt auch einfach viel zu viel quasi wirklich geklaut aus dieser Harry-Potter-Welt. Und das ist auch was mir gefällt, weil ich mag Lorehold von den Kartendesign. Das ist ein so schön designtes Set von Mechanik her. Aber der komplette Flavor ist für mich an so vielen Stellen was mich rausreißt, dass ich einfach nicht sage, dass ich einfach mehr oder weniger verwirrt bin oder eher frustriert ist das Richtige, weil man sieht, es hätte wahrscheinlich nicht viel gebraucht, um das selbst was Interessantes zu machen, aber die haben sich so sehr an eine Vorlage gehalten, dass es eben zur Vorlage geworden ist.
Ich glaube auch, dass Strixhaven darunter leidet, dass man das immer mit Harry Potter vergleichen wird, und das ist jetzt natürlich inhärent erstmal die Schuld der Leute, die es gebaut haben, weil für mich hat Strixhaven durchaus, auch wie für Freddy, es hat eigentlich eine interessante Lore, weil das ist, also wann gab es das schon mal, dass 5 Elder Dragons sich zusammentun und dann gründen die halt eine Uni, anstatt sich zu bekämpfen, bis alle tot sind. Das ist eigentlich eine super clevere Idee, und ich finde auch, dass die Häuser selber, wie die sich in dieser Welt positionieren, sehr schön gemacht sind, aber dann hätte man halt entweder sagen müssen, okay, also das wird halt ganz Harry Potter, dann wär's so love it or hate it gewesen. Okay, Harry Potter-Fans kaufen das eh, alle anderen meckern und kaufen es dann wegen der guten Karten. Oder du sagst halt, gut, dann gehen wir halt einen Schritt und machen eine leichte Hommage, aber so viel, dass wir eben, so wie bei Ravnica, also dass du wiedererkennst, wenn du wiedererkennen willst, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, man will ja auch schlau sein, man möchte dann halt sagen, ah, das ist doch im dritten Buch, viertes Kapitel, habe ich erkannt, da ist so ein Bus im Hintergrund oder sowas. Dass man das halt so macht und eine eigene Lore draus spinnt, dann hätte es halt für mich das Zeug gehabt, dass das auch für die Zukunft einfach so ein bisschen cooles Spielfeld wird, wo man immer mal wieder zurückkommen kann. Weil im Grunde, wo willst du denn hin als Planeswalker, wenn du dich mit anderen Planeswalkern triffst? Also ich würde mich ungern auf einer Insel treffen, die 4 Quadratmeter groß ist und wo die ganze Zeit Stürme Wasser drüber wehen. Dann gehe ich doch lieber nach Strixhaven und gehe da in die Bibliothek jetzt von Silverquill und tausche halt mich da mit anderen Planeswalkern aus. Und so hast du wieder so eine Plane geschaffen, die halt ähnlich wie Ravnica dann eine Drehscheibe sein kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil viele Leute sagen werden, ja, das ist halt doch mir ein bisschen zu viel Harry Potter.
Ja, es ist halt so halb, nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja. Ja. Ja, da sehe ich auch keine Ahnung. Aber ich freue mich spielmechanisch tatsächlich auch drauf. Und ich finde die anderen Erneuerungen, dass es jetzt Mana Value heißt, dass es heißt Blade as a Sorcery, dass sie halt wirklich die Texte anpassen, finde ich zeitgemäß. Entwickelt sich Magic ja weiter. Vielleicht auch, weil sie eben Neuansteiger, die einfach wegen Harry Potter kommen. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass es das gibt. Also es ist. Gibt es jemanden, der Harry Potter-Fan ist und sagt, oh, das ist so ähnlich wie Harry Potter, dann fange ich doch mal an, Magic zu spielen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Glaube ich
also
auch nicht.
Vielleicht war das auch nie das Ziel. Also vielleicht ist das nur eine Vermutung.
Wenn du das mit den Wording Show ansprichst, manche davon sind aber nicht so ganz gelungen mit whenever you attack. Weil was bedeutet das, wenn jede Kreatur angreift, einmal pro Zug? Und mit den alten Texten hast du da einen sehr großen Clash. Mana Value passt, aber es gibt so ein. Das Set scheint halt wirklich so ein bisschen modernisiert zu sein und da haben sie ein paar kleine Fehler gemacht. Also, whenever you attack, sollten sie, glaube ich, in der Zukunft lassen und lieber wieder konkreter werden und ein bisschen mehr Worte machen, weil es halt schon relevant ist.
Das definierst du einfach einmal im Regelbuch und dann ist das für immer geklärt. Ja, da sehe ich kein großes Problem.
Ist es das?
Shuffle your library jedes Mal.
Das geht
schon. Weil wann shuffelt man schon den Friedhof? Das ist schon sinnvoll, sowas.
Ja. Es ist halt auch, ich fände es interessant, dass du drauf eingegangen bist, dass du dich fragst, ob überhaupt Harry Potter-Fans kommen, weil ich frage mich ja immer, also wenn man ein Set designt, wie mache ich das und warum? Weil natürlich möchte man ja immer, das ist halt so ein bisschen auch der logische Marktzwang, man muss ja neue Leute holen. Und bei Universes Beyond sagt man ja, okay, jetzt Warhammer 40k-Spieler, kommt mal her, hier gibt's Magic. Und das hatten wir auch schon mit Maurice, der hat nämlich das Gleiche gesagt wie du. Wie viele Warhammer 40k-Spieler gibt's denn, die sagen, jetzt habe ich ein Hobby, in dem ich wirklich hunderte Euro im Monat reinbuttern kann. Ja, hole ich mir doch ein gleiches Hobby, das ungefähr genauso viel kostet, dann kann ich da Warhammer 40k spielen und nicht mit dem Warhammer 40k, das ich bereits auf meinem Warhammer 40k-Tisch stehen habe. Und bei Harry Potter ist es halt so, wen holt man denn da neu dazu? Weil das, also Harry Potter-Fans gibt es natürlich auch immer junge, aber die meisten davon sind halt mit den Büchern wahrscheinlich aufgewachsen, sind jetzt entsprechend alt. Die sind halt zahlungskräftig, aber dass die noch nie was von Magic gehört haben, wenn sie bereit sind, sehr viel Geld für Hobbys auszugeben, das würde ich halt mal stark bezweifeln.
Ich glaube halt, dass ein Harry-Potter-Fan nicht automatisch für etwas, was so ähnlich sein will, wie Harry Potter, Geld ausgibt. Deswegen rennt man ja auch nicht in jeden anderen Harry Potter-ähnlichen Film rein, der auf einem Jugendroman basiert. Weil du hast ja schon deine Lore, die dich interessiert. Aber da würde ich nämlich Maurice natürlich widersprechen, weil die Warhammer 40k-Sets sind eben Commander-Precons. Und Commander-Precons sind super casual. Und super casual bedeutet, ich kaufe mir für 30 Euro oder was die dann kosten, einen Commander-Precon und kann dann mit meinen Magic-Freunden vielleicht sogar auch mal Magic spielen, was mich vorher nicht interessiert hat. Also das darf man nicht unterschätzen, diesen Markt. Also auch wie viele Leute auch einfach gerne Precons kaufen und spielen. Wir kennen ja solche und ich empfehle das ja auch immer anderen Leuten. Also wenn ich sage, hast du Bock auf Magic, kauf dir mal ein so ein Commander-Deck. Gerade die aktuellen, die kosten ja fast nichts mehr. Kauf dir das und spiel einfach mal einen Abend lang mit. Oder ich gebe dir eins und du spielst einfach mal mit. Und das Warhammer 40k-Ding kann tatsächlich in gewisse andere Nerd-Richtungen kann das immer so ein Türöffner sein.
Ja, und
so sehe ich das zumindest.
Genau, und ich spiele ja selbst 40k und kenne ja auch die eine oder andere Person, die mich schon angeschrieben hat, auf dem Discord, wo man sich verabredet, halt um über Tabletop-Simulator gerade zu spielen, anstatt in Real Life, weil das geht ja ein bisschen schlecht. Und ja, als die Announcement kam, haben sich durchaus Leute gefragt, hey, vielleicht probiere ich es mal aus, vielleicht will ich mal reinschauen. Also ich denke, bei sowas wie 40k, ich glaube, wenn sie bereits ein zahlungskräftiges Hobby haben, dann sind sie auch bereit, mehr für ein anderes Hobby auch mal was auszugeben. Weil, also ich meine, es ist halt wirklich schon passiert und ich habe es auch schon erlebt, dass so, ja, 40k, ja, warte mal, du hast eine neue Armee angefangen? Ja. Hast du nicht gesagt, du hast schon drei? Ja. Wann hast du das gemacht? Letzte Woche 600 Euro. So. Ja, okay.
Es ist halt wie Magic. Es ist im Grunde halt wie Magic.
Vergesst nicht, Commander Precons sind ja günstig. Also, das ist nicht mal teuer, der Spaß. Ich zum Beispiel bin kein Warhammer 40k-Fan. Ich kenn's halt, weil ich Spiele gespielt habe, die Warhammer 40k als Universum hatten. Und weil StarCraft ja wohl offensichtlich in Wirklichkeit Warhammer 40k ist. Nicht nur in der Soft-Version. Und ich hab selber Bock drauf, mir ein oder zwei Völker, wenn es die dann als Precon-Commander-Deck gibt, zu holen. Hm. Und ich bin kein großer Warhammer 40k-Fan. Aber das ist für mich ein Grund, tatsächlich mehr als einen Commander-Precon zu holen. Wenn das die richtigen Völker sind, die ich gerne mal spielen würde.
Und wenn wir schon mal dabei sind, jetzt halt über andere IPs zu reden, es wurde ja eine Frage gestellt, aus der ich würde ja aus der originalen Maurice-Folge, war ja nicht dabei.
Da war Freddy verbannt, weil wir gesagt haben, Freddy, du spielst schon Warhammer, Ruhe. Nein, ja. Natürlich nicht. Das war einfach nur, weil wir immer zu dritt sind. Also meistens. Ja.
Irgendwer muss einfach aussetzen. Und da war eine Frage gestellt, was hier in den Shownotes steht, die ich auch beantworten möchte und auch dich fragen möchte erstmal. Welche Sets oder was wären so dein Traum und dein Hass-Set an Universes Beyond? Oder wie möchtest du was haben? Möchtest du einen Commander-Precon mit irgendeinem speziellen IP haben? Oder gibt es irgendeine IP, wo du sagst, wenn das Ding in Magic kommt, dann gehe ich zu Hasbro und Wizards höchstpersönlich und zünd ihr Auto an auf dem Parkplatz?
Ich habe sofort zwei IPs, die dazu passen und die witzigerweise natürlich mit meinem Kanal zu tun haben, weil Nerdkultur auf YouTube, ich habe halt viele Hauptthemen und zwei der Hauptthemen passen genau in Hass und Traum rein. Ich möchte aber jetzt ganz kurz über eine IP reden, über die wir gar nicht geredet haben, nämlich, dass bei Universes Beyond ja auch Herr der Ringe passiert. Und Herr der Ringe passt ja wie Arsch auf Eimer. Aber da habe ich ja wirklich gedacht, ja, dazu würde ich schon gerne eine Magic-Karte sehen. Und mir kann keiner erzählen, dass Maurice Weber nicht Gandalf als Commander spielen wird, wenn es möglich ist.
Es wird auch nicht passieren, denn Maurice hat natürlich gesagt, hier, Gandalf, super. Ich bin da eher der sagt, also, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass es getrennt bleibt und beides für sich cool.
Weißt du, ich sehe das immer so, jahrelang habe ich Memes gesehen im Internet, wo irgendwelche Leute aus Pokémon-Karten-Editor oder Magic-Editor irgendwie selber Karten designen zu irgendeiner anderen IP. Und es war immer ganz witzig zu sehen, was sich einer ausdenkt für, keine Ahnung, Batman müsste so eine Karte in Magic sein. So, und natürlich will man dann nicht einfach ein Batman-Foto in eine Magic-Karte gepresst, okay, das ist jetzt hier Magic. Das will man nicht, aber wenn es wirklich ein cooler Magic-Artist was richtig Cooles draus baut, gerade bei Herr der Ringe, wo ja die Artworks, die es seit 70 Jahren gibt, großartig sind, da würde ich schon gerne das sehen. Gerade wie bei Warhammer 40k, wenn das wieder als Commander Precons kommt, ich würde mir das sofort holen.
Also
da bin ich Fan genug.
Herr der Ringe ist sowas, wo ich, ich mag es nicht, dass es ein ganzes Set bekommt. Das ist sowas, wo ich das Problem habe, dass man das dann nicht ignorieren kann. Und es gibt halt dann trotzdem diese Trennung von, möchte man mit oder ohne diese Karten spielen. Und ein komplettes Set wird, also da wird irgendwas drin sein. Und es wird wahrscheinlich kaum ignorierbar sein als Commander-Spieler, als Magic-Spieler oder sonstiges.
Also du meinst, dass du Karten davon brauchst
für den anderen Sets? Ja, genau, genau. Okay. Das ist was, was ich, was mir da ein bisschen sauer aufstößt. Und nicht bloß so ein kleines Set an Karten, wie jetzt halt einen Commander Precon.
Oh. Stimmt, darüber hatten wir gar nicht geredet, ne? Sowas wie Walking Dead mit diesem Secret Lair, das kann man ja einfach ignorieren. Das ist ja, okay, ja, ignorieren wir einfach.
Aber da
Godzilla und so können wir ja ignorieren, ist ja egal. Set und da kannst du es nicht ignorieren, das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Da könnt ihr ja auch aber einfach mal unsere alte Folge noch dazu anhören, denn da war ja das ganz frisch, das war ja quasi, ich glaube, einen Tag, nachdem das angekündigt wurde, oder sogar noch an dem Tag. Da haben wir direkt gesagt, hier, okay, holen wir uns Maurice, sprechen drüber. Da kommt nämlich auch genau sowas zur Sprache. Also, wie wirkt sich das dann aufs Spiel aus? Und was ist, wenn da ein Solring drin ist, der jetzt aber halt Herr der Ringe-Material ist eigentlich? Also schaut euch da gerne mal die alte Folge an. Heute beleuchten wir ja mehr so ein bisschen das Ganze von der popkulturellen, ja, ich will nicht sagen Plagiatseite, weil es ist ja nicht immer ein Plagiat.
Ja. Und ich finde auch, dass 40K und Herr der Ringe reinpassen, weil Magic ist gar nicht mal so High Fantasy, wenn man sich einfach mal die alten Sets anschaut. Da gibt's Drachen-Engines in den ersten Sets. Da ist unglaublich viel Steampunk-Einfluss und Body-Horror und sonstiges. Und dieses ganze Fantasy-Gedanke, der, ich weiß gar nicht mal, also der ist von den Zauberern und sowas schon zustande gekommen, aber eigentlich, wenn man sich mal wirklich mit den Sets auseinanderfasst, dann ist da ein, auch ein unglaublicher Steampunk-Einfluss mit drin. Und ich meine, 40K ist jetzt etwas, wo ich sagen muss, das ist halt schon eher Science Fantasy. Es spielt halt in der Zukunft, aber wenn man halt das Astra Militarum auslässt, dann ist so gut wie alles eigentlich Fantasy-basiert, auch in den 40K-Universum. Da hat man die Elfen, diese Zerg-ähnlichen oder ja, Tyranniden sind eigentlich die ursprünglichen Charaktere. Und ich würde nämlich dazu immer ganz gerne dann trotzdem sagen, was für mich so mein Hasskandidat wäre, was ich überhaupt nicht sehen möchte. Und das wäre das Schlimmste, es wäre ein Nintendo-Crossover. Nicht eine spezielle IP, sondern sowas wie Smash Bros., wo sie dann, hey, wir haben es Fox McCloud, Star Fox Precon und wir haben einen Super Mario Precon und wir haben bla bla bla, dass man nochmal so ein riesiges Universum einführt an Crossovern, und ich würde einen Nintendo Crossover einfach bloß, da würde ich im Strahl kotzen.
Das ist so eine perverse Kombination, auf die wäre ich gar nicht gekommen.
Ich finde sie auch,
aber ich wäre auch nicht auf The Walking Dead gekommen. Also von daher ist alles möglich. Mein absoluter Hass-IP für sowas wäre ausgerechnet eine IP, mit der mein YouTube-Kanal groß geworden ist, Star Wars. Das würde ich hassen. Wenn ich irgendwann eine Karte ausspielen muss, die Rey Skywalker heißt, würde ich im Strahl kotzen. Das ist nichts, was ich erleben möchte. Ich muss aber zugeben, wenn ich jetzt an die Old Republic und so denke, dass es möglich wäre, ein cooles Magic-Set mit Star Wars zu machen, weil das sind dann im Prinzip ist ja Star Wars immer noch mehr Fantasy als Sci-Fi. Und natürlich geht das. Natürlich geht das mit einem bösen Sith-Orden und all ihren Akolyten und den roten Lichtschwertern und die dann gegen den alten Jedi-Orden vor 10.000 Jahren gekämpft haben. Das hat dann immer sowas Mystisches. Das kann schon funktionieren. Und wenn du das mit richtig geilen Artworks unterlegst, dann ist Sci-Fi, dann ist es wirklich viel mehr Fantasy als Sci-Fi. Das kann funktionieren, aber ich glaube, sie würden es nicht hinkriegen. Ich glaube, dann hast du halt einen Ben Solo und einen Rey Skywalker. Und dann kann das sehr schnell merkwürdig sein. Und es wird die Jar Jar Binks-Karte geben, natürlich.
Yu-Gi-Oh! Hat einen Zauberer von Oz X Star Wars Archetypen gemacht. Und es hat unglaublich gut funktioniert. Die haben beide IPs verbunden quasi in diese gleiche Welt. Und nicht nur hat es vom Thematischen gepasst, sondern auch vom Set-Design und waren ganz coole Karten. Und die sind halt wirklich kreativ damit geworden. Und das war schon irgendwie da ganz lustig. Also es ist schon was möglich. Aber ob es Wizards so machen wird, dass sie dann wirklich sowas machen wie einfach zwei komplett weirde IPs zu verbinden und es einfach funktioniert hat.
Aber dann kommen wir doch mal zu dem, was ihr gut finden würdet.
Das andere, womit mein Kanal sehr lange sehr viele Views abgestaubt hat, war Game of Thrones. Game of Thrones war ein großes Thema von mir. Und ich glaube, Magic und Game of Thrones, das passt eigentlich fantastisch zusammen. Und auch in Game of Thrones Welt, das muss ja nicht auf der Serie basieren, das kann ja auf den Büchern basieren, gibt es so viele fantastische Artworks, die teilweise sogar das fantastische Set-Design der Serie überstrahlen. Also wenn man zum Beispiel, vielleicht kennt ihr dieses große, berühmte Artwork, wie der Iron Throne eigentlich aussehen müsste. Und in der Serie ist es ja nur ein eiserner Stuhl quasi, der aussieht wie eine Latrine. Aber in den Artworks ist das halt, da geht das Meter hoch. Und das ist tatsächlich ein stacheliges Gebilde, in das man sich nicht unvorsichtig reinsetzen möchte.
Ja.
Und das sieht wirklich aus, als hätte es ein Drache im Feuer selbst geschmiedet und nicht ein Schmied. Und das ist etwas, was ich gerne als Magic sehen würde. Das könnte ich mir fantastisch vorstellen.
Meine Frage, weil es gibt ja quasi einen Extended Game of, also es gibt ja die originale Game of Thrones Buchreihe und halt die Serie, aber es gibt ja noch die quasi, wie sagt man, Brettspiele, die ja eine gewisse eigene Welt aufgebaut hat, wo Arya Stark dann auch worgen kann und solche Dinge. Welche meinst du davon? Also meinst du die Originalbuchvorlage und nicht das Extended?
Arya Stark ein bisschen worgt, hat ja mit den Büchern zu tun. Ja. Ich habe schon die Bücher gemeint. Also ich würde jetzt, ich rede nicht von der Serienumsetzung. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so wichtig, dass da HBO draufsteht.
Ich meine gar nicht die Serienumsetzung, ich meine die Brettspiele-Lizenz, weil die ist ja noch mal ein bisschen anders.
Ja, die sind sehr oft auf den Büchern basierend und eben nicht. Und das wäre halt mein Wunsch dann für das Magic-Kartenset, dass es auf den Büchern basiert und nicht auf der Serie.
Okay.
Dann habe ich zu sehr Angst, dass da ein Pressefoto drauf ist von Ned Stark. Ja. So, das will ich nicht. Ich will eigentlich einen gezeichneten Ned Stark. Ein cooles Artwork und nicht einfach Sean Bean. So eine Sammelkarte, das möchte ich nicht.
Ja, Mann, scheiß auf Sean Bean.
Ich möchte, dass man bitte?
Ach, nix, ich hab gesagt, ja, Mann,
scheiß auf Sean Bean, Freddy. Es ist jetzt ruhig mit der Blasphemie.
Es schweigt
zu Sean Bean und nennt seinen Lieblings.
Das war bloß ein Witz mit Sean Bean.
Sean Bean ist natürlich großartig und es ist immer gut, wenn er in einem Film dabei ist.
Natürlich.
Und in Game of Thrones, das ist mit den ganzen Artworks und so. Und da könnte man so viel machen. Du hast ja auch diese vielen verschiedenen Parteien, denen du wieder Farben zuordnen könntest. Ne? Mhm. Was wäre denn die Nachtwache für eine Farbe? Was wären denn die Iron Isles für eine Farbe? Was hätten denn die Starks für eine Farbe? Das frage ich mich tatsächlich. Da könnte man so viel machen.
Ja,
bei Herr der Ringe kann es ja auch 300 Jahre zurückgehen. Die neue Herr der Ringe-Serie, die kommen wird, ich glaube 2022 schon angeblich, House of the Dragon, das ist ja House Targaryen, als sie. Bitte?
Game of Thrones, nicht Herr der Ringe.
Habe ich Herr der Ringe gesagt?
Ja. Oh Gott,
oh Gott. Ja, die neue Game of Thrones Serie, die auf HBO kommt. Ja, Herr der Ringe Serie kommt ja auch. Ich glaube auch 2022, vermutlich. Man weiß es aber tatsächlich noch nicht, glaube ich.
Aber das ist ja Zukunftsmusik. Jetzt muss erstmal Freddy uns noch seinen Lieblingsausflug in eine Fremd-IP nennen.
Genau, denn ich habe eigentlich so eine kleine Joke-Antwort und eine richtige. Ich würde als richtige behaupten, ich würde lieber das Witcher-Universum sehen. Auf den Büchern basiert, es ist so facettenreich, richtig schöne Dark Fantasy. Und ich glaube, durch die HBO-Serie und so würde Game of Thrones einfach als IP ein bisschen in die andere Richtung gehen, während halt Witcher immer noch sehr in diese richtig Dark Fantasy geht. Und ich will es auch mal wieder ein bisschen dunkel haben in Magic, weil ihr habt Ravnica angesprochen und die originalen Sets waren quasi die Hölle, da auf dieser Welt zu leben, wo du willst eigentlich gar nicht in der Gilde sein, und wenn du in der Gilde bist, dann kriegst du wenn du nicht in der Gilde bist, kriegst du auch aufs Maul, wo Kinder erhängt werden und sonstiges aus Spaß von den Rakdos. Und ich mag es halt manchmal, wenn da so ein gewisser Edge da ist und nicht alles so clean cut ist. Das andere ist aus mechanischen Standpunkt, und das ist Digimon. Und das liegt daran, dass ich denke, die Mutate-Mechanik passt so hart als Faust aufs Auge, um da quasi Digimon ein Precon oder irgendwie so einen Mini, so zwei Digimon-Precons zu machen zu einem eigentlichen Set, wo halt nicht der komplette Fokus drauf liegt, aber dass man diese Mutate-Mechanik vom originalen Ikoria nochmal erweitern kann. Und dann, klar, es ist halt ein bisschen rumgemime, weil, ja klar, es ist Digimon und ich will auch kein ganzes Set oder sowas sehen. Nur ich würde halt trotzdem ganz gern diese Mechanik nochmal explored sehen. Und diese Mechanik würde halt dazu gut passen.
Aber Digimon ist doch die Konkurrenz von Pokémon. Und wem gehört das Pokémon-Kartenspiel? Also wenn, dann gibt es ein Pokémon-Crossover.
Glaube ich nicht.
Und da passt natürlich auch die Mutationsfähigkeit. Ist ja gar kein Unterschied zu Digimon.
Das stimmt.
Ja, ich würde trotzdem Digimon mehr feiern, um ganz ehrlich zu sein. Weil
ja, aber das wird definitiv nicht passieren. Das ist ja so wie wenn,
aber lass uns doch unsere Wünsche, Marco.
Wobei, ja, ich weiß.
Ist ja außerdem auch ein guter Punkt für unsere Zuhörer. Das ist nämlich so, dass wo man wirklich trefflich drüber streiten kann. Das ist ja auch schon bei der Folge mit Maurice natürlich. Da kann man ganz unterschiedliche Haltung einnehmen. Und wir haben ja jetzt auch in dieser Folge, die jetzt schon relativ lang geworden ist, weil wir natürlich alle gern sprechen und das auch ein riesengroßes Thema ist, eigentlich relativ viele Standpunkte auch schon gehabt, weil jeder sieht halt das immer ein bisschen anders. Also sagt uns einfach dann auch, wenn ihr es angehört habt, auf jeden Fall, was ihr meint und wo man die Grenze vielleicht ziehen kann zwischen Hommage und Plagiat und zwischen das ist clever, das nervt mich. Das ist halt wie immer der Aufruf an euch, dass ihr uns auf jeden Fall sagt, wo wir falsch liegen, denn wir werden bestimmt irgendwo immer falsch liegen. Ich habe bestimmt auch falsch Maurice zitiert, das tut mir dann auch sehr leid, aber damit muss er jetzt leben, das ist halt so, wenn man berühmt ist. Ich würde aber jetzt dann zum Abschluss dieses Erlebnisses mit dir, Marco, das war jetzt sehr schön und du darfst uns deshalb auch noch, wie das Gäste machen dürfen und weil das auch, wenn wir das tun, immer ein schönes Erlebnis ist, deine Card of the Week vorstellen. Und ich glaube, du hast heute eine genommen, die ist mehr Flavor als Mechanik, oder?
Naja, Mechanik ist eigentlich Nee, sowas ist sie gar nicht, okay. Ich habe die Karte genommen, Order of Yawgmoth. Ich glaube, zu Deutsch, Ordensritter des Yawgmoth. Das ist eine Karte aus Urza's Saga, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich habe sie gerade nicht vor Augen, aber das sind die Zahnräder, sind, glaube ich, abgebildet,
Urza's Saga. Ja, Urza's Saga.
Und ich habe ja schon gesagt, das ist ja so der Zeitraum, wo ich angefangen habe, Magic zu spielen. Und also richtig selber Karten gekauft habe ich eher so ab Mercadischen Masken, aber Urza's Saga, und ich habe den Order of Yawgmoth auch zweimal, natürlich, weil ich mir dann im Nachhinein noch Urza's Saga gekauft habe. Ich war früher, und das kann mir Jochen wahrscheinlich nicht glauben, aber ich war ein Pure White-Spieler, Mono-White. Mono-White, vielleicht waren mal noch Grün dabei oder sowas, weil das hat immer ganz gut harmoniert miteinander. Das waren meine Farben so. Und ich habe halt angefangen, Magic zu spielen. Was war ich da? So 12? Also so kurz vor der Pubertät. Und ich habe so das Gefühl, dass nicht nur die Pubertät und die Hormone, sondern auch Magic dazu beigetragen haben, meinen Charakter zu formen. Ich habe beim Spielen einer meiner Kumpels und mein Hauptgegner, mein Nemesis, der Maurice meiner Kindheit, der hat immer nur schwarz gespielt. Er hat immer mono-schwarz gespielt. Und er hat auch diesen Order of Yawgmoth gespielt. Und da muss man über seine Fähigkeiten reden. Die ist nicht besonders. Aber es ist halt etwas, was Weiß nicht hat. Das ist eine 2-2-Kreatur, die 2 schwarze Mana kostet und 2 beliebige. Und die 4 hat. 4 gab es aber damals noch nicht. Also steht da ganz klassisch drauf, kann nur geblockt werden von schwarzen oder Artefakt-Kreaturen. Schwarze Kreaturen gibt's schon mal nicht in meinen weißen Decks. Und Artefaktkreaturen waren auch nicht so viele dabei. So, also das war wirklich eine Karte, die mich hart penetriert hat, weil wenn der den Gegner trifft, muss er eine Karte abwerfen. Und das ist etwas, was mich, glaube ich, langsam zu schwarz bekehrt hat. Diese Fähigkeit, in Videospielen spiele ich auch immer Schleicher. Ich versuche immer drumherum zu schleichen, nicht die offene Konfrontation. Und von hinten zu erdolchen. Ich versuche nicht gewaltlos durch Spiele zu kommen, sondern ich möchte der fiese, hinterhältige Typ sein. Und wie der einfach über meine riesigen Armeen, die ich aufgebaut habe, meine Rebellenarmeen der makadischen Masken, wie der da einfach dran vorbei ist und mich hat gezwungen, Karten abzuwerfen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und gleichzeitig sieht der Typ so geil aus.
Ja.
Order of Yawgmoth, wir haben ja über Steampunk geredet. Das ist Steampunk. Deswegen hat ja die Urza's Saga überall Zahnräder, Hammer und Chemiekram als Abbildung. Und ich fand den so cool und habe ja auch 20 Jahre später habe ich mir den Yawgmoth als Commander gebaut, auch davon geprägt. Ich hatte keine Ahnung, wer Yawgmoth ist und wie er aussieht. Aber dann einfach die Möglichkeit zu haben, Yawgmoth als Commander zu spielen, da war ich sofort dabei. Und ich glaube, das hat alles mit dieser Karte angefangen. Meine Liebe, meine Versuchung zur dunklen Seite der Macht, meine Liebe für Schwarz in Magic hat mit dem Order of Yawgmoth angefangen. Und deswegen habe ich ihn gewählt.
Ich glaube, noch niemand hat seine Card of the Week mit so viel Liebe bisher vorgetragen, muss ich sagen. Also, jeder von uns hatte schon Favoriten, aber mit so viel Liebe wurde es, glaube ich, noch niemals vorgestellt, was man sich da ausgesucht hat.
Mit viel Liebe zum Hass.
Böse Seite.
Eine denkwürdige Premiere, muss ich sagen. Aber ja, ist natürlich, mich als Weißspieler bringt das natürlich auch, wir hatten es vorhin im Strahlkotzen. Freddy hat bestimmt irgendwelche interessanten Interaktionen mit sowas.
Nee, die Spectre sind besser.
Okay, Freddy hat einfach direkten Disrespect dafür, ist okay.
Nein, natürlich nicht, aber das ist genau der Standpunkt, weswegen Flavor und Gedanken, finde ich, so wichtig sind in Magic und auch die Karten von der Ästhetik, dass du so eine starke Situation zu einer Karte hast. Und das kann man halt niemandem verwehren, weil jeder von uns hat, glaube ich, irgendwie so eine Pet-Karte, die, wenn wir es rein mechanische Roboter wären, dann würde ich sagen, das ist kein Hypnotic Spectre. Aber das kann man einfach nicht disrespekten, weil ich spiele auch teilweise kompletten Stuss, bloß weil ich die Karten cool finde.
Ja. Und auch das da. Ist
halt die Frage, ob Strixhaven, obwohl sie geile Karten haben, eine Karte haben werden, die sowohl mich auf einer Flavor-Ebene erreicht, was halt kaum möglich ist, weil ich die ganze Zeit denke, das ist doch in Wirklichkeit Harry Potter. Und, ja. und gleichzeitig mechanisch sinnvoll ist. So, das ist wirklich ganz schwierig. Also wenn die Hommage, wie Jochen schon gesagt hat, so klein ist, dass man darüber nachdenken muss, dass man sie erkennt, dann hat das was bei Magic-Karten. Das stimmt schon. Und das sehe ich aber bei Strixhaven bisher nicht. Für mich ist alles zu sehr in your face bisher.
Das könnt ihr uns ja auch einfach dann entweder in die Kommentare schreiben oder halt direkt auf unserem Discord uns mitteilen. Denn da sind ganz viele Magic-Fans und die geben uns auch fleißig Feedback. Und der Freddy und ich haben auch eine Folge dazu gemacht, wie jeder von uns so ein bisschen Warthos ist. Da gab es schon Widerspruch von Fritz, also hört unbedingt da auch mal rein. Aber ich glaube, wir haben jetzt insgesamt ein sehr schönes Bild gezeichnet und jetzt ist halt leider so, ja, time to say goodbye. Also wir haben es ja schon eingeleitet mit der Card of the Week. Es gibt natürlich noch ein paar Dinge zu sagen. Also erstmal, Marco, wir haben dich als großen Filmkenner von Nerdkultur angepriesen, aber dann sag doch auch noch mal kurz, wo man dich finden kann.
Also das Witzige ist, Nerdkultur ist ja kein Kunstwort. Das ist ja ein richtiges Wort. Aber wenn ihr das googelt, kommt nur ich mal raus. Ich habe das so geowned auf Social Media und YouTube, dass ihr eh nicht dran vorbeikommt. Aber es ist hauptsächlich ein YouTube-Channel. Es ist hauptsächlich ein YouTube-Channel, wo ich mich mit den großen nerdkulturellen Sachen auseinandersetze. Also Star Wars, eben Game of Thrones, die Comic-Verfilmungen, vor allem DC, auch Marvel. Und ich sag immer, mein Anspruch ist, dass dieser Nerd-Kram es verdient hat, anspruchsvoll besprochen zu werden. Und das ist so. Also ich mache halt Essays. Ich mache eigentlich Essays. Damit kann man es auch am besten beschreiben. Ich setze mich nicht einfach vor die Kamera und sage, das war gut, das war schlecht. Sondern als jemand, der selbst ein bisschen aus der filmwissenschaftlichen Ecke kommt und selber im Medienbereich tätig ist, versuche ich mit den Mitteln, die Film hat, auch Videos zu gestalten, die dir eher Gefühle ermitteln und dir gleichzeitig etwas über, wie Filme und Serien gemacht werden, erzählt. Aber das ist alles sehr kryptisch. Schaut euch einfach ein einziges Video an von mir und dann wisst ihr ungefähr, was ich meine.
Hätte ich auch gesagt, schaut einfach mal rein. Das sind tatsächlich, also ich würde auch sagen, das ist nicht das typische YouTube-Video, was man da findet. Deswegen, wenn man jetzt einfach jemand ist, der so sagt, ich habe keine Lust auf Let's Plays, dann ist man auf jeden Fall da richtig. Und wenn man ein bisschen clevere Gedanken zu aktuellen oder gar nicht mal so aktuellen, auch alten Filmen und Serien haben will, dann kann man auf jeden Fall bei Nerdkultur was finden. Wo man auch was finden kann, und zwar auch jede Menge clevere Gedanken. Ich habe es ja schon erwähnt, ist auf unserem Discord und auf unseren Social-Media-Kanälen. Also ich habe jetzt, der Running Gag ist zu Ende, ich habe mir gemerkt, wie man uns auf Twitter findet. EDH_Kompass, da findet ihr uns auf Twitter. Als Commander Kompass findet ihr uns auf Instagram und auch auf TikTok. Und ich habe mir von Fritz sagen lassen, er wird dafür sorgen, dass unser Account nicht mehr gebannt wird. Keine Sorge. Aber wichtig
ist, welcher Account ist gebannt worden?
Wir hatten nur, es war irgendeine Unregelmäßigkeit bei TikTok. Es ist tatsächlich eine technische, war technischer Natur, aber es ist natürlich immer ein guter Joke. Nee. Das Herzstück unserer Fangemeinde ist aber definitiv, also da findet ihr auch den Freddy ganz viel, unser Discord-Kanal. Und da gibt's zu Strixhaven eine ganz besondere, ja, eine kleine Gemeinheit im Grunde für die Leute, die alle Booster immer direkt aufreißen wollen. Denn wir werden zum Launch, beziehungsweise eine Woche nach dem Launch von Strixhaven, wieder eine Commander Compass Boxing Liga starten. Und der Freddy erklärt euch jetzt ganz kurz, was das genau ist, und ich erzähle euch dann, was man da gewinnen kann.
In der Boxing-Liga werden 5 Wochen lang quasi Decks geupgradet. Man fängt mit einer gewissen Anzahl an Boostern an, mit einem 60-Karten-Deck Commander, trifft sich zum Spielen und jede Woche kommen quasi neue Packs hinzu. Man upgradet auf 80 Karten, dann auf 100 und dann hat man nochmal einen Push von 100 plus 6 Booster. Also hebt euch vielleicht eure Packs auf und dann ist es nämlich eine schöne Möglichkeit, auch damit zu spielen und nicht einfach bloß aufzureißen und sie dann zu haben und dann so, ja gut, mit dieser Kombi werde ich nichts anfangen oder sowas. Ihr werdet euer Gameplay rausbekommen und es wird vom Nerds Flow organisiert mit und es hat bei Commander Legends schon sehr gut gepasst und mit so vielen Legenden in diesem Set werdet ihr auch, denke ich, zu 100% was finden. Ihr könnt auch mit Boostern quasi, falls ihr es hört, aus jedem standardlegalen Set anfangen und weitermachen. Also falls jemand Bock hat, Kaltheim oder hat noch sein Kaltheim-Display rumliegen, ohne das aufgemacht zu haben, go for it.
Ich habe noch ganz viele Kaltheim-Booster direkt vor mir liegen gerade, während wir reden.
Da könntest du mitmachen. Ich habe zum Beispiel die letzte Saison der Boxing-Liga habe ich mit Theros Beyond Death gespielt. War auch lustig, weil man dann auch mal sehen kann, wie die Sets so untereinander sich vielleicht ranken. Ich wollte dir aber was über den Preis verraten, denn es ist jetzt so, also wenn da mindestens 13 Leute mitspielen, dann haben wir erstens mal ein gemütliches Feld, denn wir sind meistens alle berufstätig und haben gar nicht so oft Zeit, wie wir wollen für Magic. Aber wenn mindestens 13 Leute mitspielen, dann haben wir für euch ein schönes Booster-Packerl und werden dann auch dort jede Woche Booster verlosen unter den Leuten, die in der Woche auch wirklich was gespielt haben. Also es ist so ein kleiner Anreiz, dass man halt sagt, okay, heute Abend schaue ich vielleicht nicht zum x-ten Mal Scrubs an, sondern da hau ich lieber Leuten mal ordentlich mit Haus Silverquill auf die Nase.
Ich mach gerade einen Scrubs-Rerun. Wir fehlen noch 3 Folgen, dann habe ich die 8 Seasons.
Siehste, Marco, du bist die Zielgruppe, aber natürlich, ihr alle da draußen seid herzlich eingeladen, auch von unserem Organisator Nerdsflow, den Freddy schon genannt hat, mitzumachen. Und damit kommen wir zum Ende. Und ich habe mich echt gefreut, dass du da warst, Marco. Ich habe mich gefreut, dass Freddy und ich jetzt hier, wir beiden Labertaschen, mit dir quatschen konnten, im XXL-Format sozusagen. Und mir bleibt nichts anderes, als euch allen, die zuhören, eine schöne Woche zu wünschen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao.
Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
Ciao.
Ich wollte eigentlich irgendeinen blöden Spruch am Ende bringen, wie ich es eigentlich immer mache, aber mir ist gerade einfach nichts eingefallen.
Hätte sagen können, Digimon ist cooler als Pokémon.
Na, ist es auch.